Hi, ich bin Daniel Krüger, der Producer von Moneyball, dem Podcast über Geld im Sport. Heute schlüpfe ich in unserer fünften und vorerst letzten Folge in die Rolle des Moderators und ziehe mit meinen Kollegen Oliver Leiste und Daniel George Bilanz. Gegen Ende dieser Folge stellen wir auch euch eine sehr wichtige Frage, aber dazu später mehr. Und jetzt geht's los mit...
über Geld im Sport.
Ja, wir haben am Anfang ja lange überlegt, wie wir diesen Podcast nennen sollen. Am Ende ist es nun Moneyball geworden, mit der Weisheit von 4 Folgen im Rücken. Ist das ein passender Titel? Oder anders gefragt, geht's im Sport wirklich immer nur ums Geld?
Ich fange vielleicht mal an und muss auf jeden Fall sagen, dass das ein absolut passender Titel ist. Wir haben ja lange überlegt. Ich glaube, am Ende kam die Idee, von Olli, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist auf jeden Fall der richtige Titel gewesen, auch wenn wir ein bisschen Angst gehabt haben, dass wir verklagt werden. Es gibt ja da auch einen Film tatsächlich, der so heißt Moneyball mit Brad Pitt damals. Den habe ich neulich auch nochmal gesehen. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall der richtige Titel, weil was wir gelernt haben aus diesen, auch wenn es nur 4 Folgen waren, aber was man da schon mitbekommen hat, es geht tatsächlich zu großen Teilen im Sport um Geld. Das ist jetzt keine Überraschung, dem wollten wir aber so ein bisschen nachgehen und da werden wir, glaube ich, heute noch drauf zu sprechen kommen. Dem sind wir nachgegangen und da ist auch rausgekommen, dass es vielleicht manchmal noch viel mehr um Geld geht, als man eigentlich denkt.
Ja, da kann ich absolut zustimmen, kann mich auch nochmal kurz feiern für diesen genialen Einfall mit dem Titel. Ich glaube, da muss man zwei Seiten so ein bisschen sehen. Also für die SportlerInnen selber geht es zum Teil, glaube ich, vor allem um Sport, aber es geht eben auch darum, sich irgendwie ein Leben zu organisieren. Und das funktioniert eben nur, wenn man Geld hat. Das heißt, ein Großteil ihrer Energie, zumindest bei den Leuten, mit denen wir gesprochen hatten, geht eben darauf, sich zu kümmern, dass sie auch ein Auskommen haben, dass sie dann die Grundlage haben, um überhaupt trainieren zu können. Und ja, andererseits in der Sportwelt selber geht es natürlich hauptsächlich um Kohle. Man merkt es jetzt gerade wieder bei Diskussionen um irgendwelche Bundesliga-Stars und Verträge laufen in 1,5 Jahren aus, aber die sollen jetzt schon verkauft werden, weil es jetzt eben noch eine Ablöse gibt und in einem Jahr dann nicht mehr. Solche Geschichten oder auch dieses ganze Popstar-Business, nenne ich es mal, also wo wirklich die Großen der Sportszene da Millionen verdienen und eben auch darüber interessant sind, was sie dann mit der ganzen Kohle anstellen. Und deswegen, ja, geht es im Sport auf jeden Fall sehr viel um Geld, aber eben nicht immer darum, wie viel hat man, sondern manchmal auch einfach reicht's zum Leben.
Ja, genau, das ist auch meine Feststellung gewesen in den Folgen, dass es wahrscheinlich die Leute, die jeder kennt, die Spitzensportler, bei denen geht's halt um Millionen, Ronaldo und so weiter und so fort, aber bei den allermeisten Sportlern geht's, glaube ich, genau um das Organisieren von Leben und reicht die Kohle bis zum nächsten Monat und wie geht's dann weiter? Das ist auch ein Aspekt, der mir auch relativ neu war und den ich auch sehr, sehr spannend fand in eurer Arbeit. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Titel Moneyball. Du hast den Film neulich gesehen. Wir wecken jetzt schlafende Hunde, aber egal. Worum geht's denn da und was passiert? Ich glaube, Brad Pitt ist dabei, ne?
Brad Pitt ist dabei. Ich glaube, es ist aus den 90ern, Anfang der 90er. Ja. Es geht im Grunde gar nicht um Geld. Also nicht so richtig.
Okay.
Der Untertitel ist die Kunst zu gewinnen. Das heißt, es geht darum, da ist ein ziemlich schlechtes Baseballteam in den USA. Die sind wirklich sehr schlecht. Brad Pitt ist, ich weiß gar nicht, General Manager, glaube ich. Also muss das Ganze so ein bisschen organisieren, war früher selber Spieler, war dann verletzt und übernimmt diesen Posten und holt sich einen Analysten mit rein, der das Spiel ein bisschen von der anderen Seite sieht, also mehr so aus der Zahlensicht. Also wie kann ich wirklich organisieren, welche Spieler aus Zahlensicht analytisch zusammenpassen? Also eine ganz andere Herangehensweise als die, die es bislang gab, ein bisschen so Pioniergeist. Also es geht eigentlich nicht um Geld, am Rande natürlich auch, weil die haben nicht so viel Geld und müssen gucken, was machen wir aus diesem wenigen Geld und da holen sich dann Spieler aus unteren Ligen, wo andere den Kopf schütteln. Aber es funktioniert am Ende, weil das Ganze zusammenpasst. Also irgendwie geht es dann doch um Geld, weil sie halt wenig Geld haben und daraus aber ganz, ganz viel machen. Sie gewinnen am Ende nicht die Meisterschaft, aber sind ganz knapp davor. Es gibt kein Happy End, aber irgendwie ist es doch so eine Feel-Good-Story. Von daher muss ich sagen, der Titel passt zu dem Film, passt aber auch sehr gut zu unserem Podcast.
Super gut. Was war denn euer Lieblingsmoment in den Folgen? Wir haben jetzt einige Folgen hinter uns und ihr seid ja einigen Sportlern doch anders begegnet, als man sonst Sportler kennenlernt. Wie war denn das für euch und was bleibt denn da hängen, besonders bei dir, Olli?
Mein Lieblingsmoment war, glaube ich, mit Sophie Schäder, als sie über das Olympiafinale von 2016 gesprochen hat und wo sie dann ja auch die Bronzemedaille gewonnen hat. Das war natürlich insofern ein interessanter Moment, weil ich den Wettkampf damals auch live im Fernsehen geguckt hatte und damals auch so ein bisschen mein Interesse für eben Turnen, insbesondere im Frauenbereich, entdeckt habe und das seitdem auch mit Interesse verfolgt habe, aber einfach auch, wie sie das geschildert hat, wie sie wirklich nochmal so minutiös diesen Wettkampf vor Augen hat, wie sie es auch noch wirklich parat hat, was sie da so in den einzelnen Momenten gedacht hat, wo man eben denkt, okay, so eine Übung, die geht, weiß ich nicht, 90 Sekunden oder sowas, die fliegt vorbei und dann hat man die Medaille oder man hat sie eben nicht, aber wo sie wirklich für sich abgespeichert hat, okay, jeder einzelne Griff, jede einzelne Bewegung, auch dieses ganze Drama danach mit ihrer Kollegin, mit ihrer Freundin auch, mit Ellie Seitz, wo dann eben eine die Medaille gewonnen hat, die andere nicht. Und wie sie dann aber auch gesagt hat, wie sie daraus Kraft zieht, das fand ich sehr beeindruckend, weil oft sind Sportler oder auch Vereine, da geht es immer nur um das Nächste, um das Beste. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Wir denken von Spiel zu Spiel, wir fokussieren uns auf den nächsten Wettkampf. Und da hört man ganz selten von Leuten, dass mal jemand sagt, ich schaue tatsächlich auch mal zurück. So, also manche sagen, ich freue mich auf das Ende meiner Karriere, wenn ich mal dann Zeit habe, mir anzugucken, was ich alles gewonnen habe. Aber bis es soweit ist, will ich einfach immer weiter gewinnen. Und dass sie aber sagt, nee, ich halte auch mal inne und gucke mir auch den Wettkampf nochmal an oder lass den vor meinem inneren Auge ablaufen und ziehe daraus auch bei den ganzen Verletzungen und den Problemen, die ich vielleicht habe, die Kraft und sage mir, okay, so gut war ich mal und das steckt aber auch irgendwo noch in mir. Und ich gucke mir das nochmal an, um das eben wieder hervorzuholen. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ich muss sagen, ich habe den Wettkampf damals nicht gesehen, aber ich fand die Stelle in dem Podcast auch sehr eindringlich und es ist einem wirklich im Kopf geblieben. Wenn man das so gehört hat, wie sie darüber gesprochen hat, dann hat man auch gemerkt, wie ehrlich berührt sie da war und wie viel ihr dieser Moment bedeutet hat. Also das fand ich auch einen sehr schönen Moment in den Folgen.
Ja, das ging mir auch so. Also mir blieb das auch sehr hängen und das war sehr intensiv. Das ist auch nochmal ein Kompliment an dieses Interview, an beide Beteiligten. Und ich muss aber auch sagen, dass unsere erste Folge, diese UFC Free Fight World, das war mir völlig auch fremd und mir war auch völlig unklar, dass das auch direkt bei uns in der Nachbarschaft sozusagen so jemand wohnt. Und es hat mich auch schon sehr beeindruckt, wie viel Energie und ja, und auch letzten Endes viel Kampfwillen und letzten Endes auch Gewalt da vorgegangen wird und was es auch im wahrsten Sinne des Wortes für ein brutales Geschäft ist. Ja. Genau.
Also das war auch der Moment, um da nochmal mein Moment, mein Lieblingsmoment irgendwie zu nennen, der mich am meisten berührt hat, wo Niklas Stolze, ich kenne ihn tatsächlich schon ein paar Jahre und ist ja ein sehr, hat man glaube ich auch in der Folge gemerkt, sehr eloquenter Typ, der kann gut reden, der kann sich auch gut verkaufen, der weiß, was er sagen muss und beziehungsweise ist auch schon ehrlich, aber ist einfach sehr wortgewandt und hat sich auch irgendwie immer im Griff, hat man das Gefühl. Und es gab ja einen Moment in der Folge, wo er sich dann nicht mehr im Griff hatte, wo er tatsächlich in Tränen ausgebrochen ist, wo ich ihn dann danach auch nochmal gefragt habe, können wir das drin lassen? Also, oder sollen wir das vielleicht noch rausschneiden? Weil es ist ja so in dieser Fighter-World jetzt nicht gerade, es ist ja eher so, dass man Stärke zeigen muss, ne? Und da hat er ja irgendwie auch Schwäche gezeigt. Ich fand es aber auch beeindruckend, dass er dann gesagt hat, okay, lass das drin. Und ich weiß auch noch, wie sehr mich das überrascht hat, dass er auf einmal dann, dass ihn das so berührt hat. Weil die Frage war, glaube ich, es ging darum, dass er mit sehr wenig Geld zurechtkommen musste die letzten Jahre und wie schwer das war, dass sein Konto immer Minus war. Und ich weiß noch davor, war die Stimmung eher so ein bisschen ja, lustig, will ich nicht sagen, aber schon, ich habe gefragt, wie oft sein Konto im Minus war und da hat er noch so ein bisschen gelacht und dann auf einmal wurde es dann tatsächlich emotional, weil er dann, glaube ich, auch nochmal für sich hat Revue passieren lassen, wie schwer das eigentlich war und was er eigentlich alles aufgegeben hat. Also das kann man, glaube ich, wirklich sagen, ohne zu übertreiben, der widmet sein Leben diesem Sport. Und das hat mich auch wirklich überrascht, wie wenig Geld er damit verdient. Also selbst jetzt in der UFC, ich habe danach auch, habe das einigen Leuten erzählt und da waren alle so, was? Ich dachte, der kämpft in der UFC und hat erstmal nicht ausgesorgt, aber verdient erstmal richtig gutes Geld. Aber dass er da von ein paar tausend Euro dann wirklich mehrere Monate leben muss, was jetzt wirklich, also nicht viel ist, wenn man das auf den Monat runterrechnet. Ihr könnt euch die Folge nochmal anhören, da sagt er nochmal genau, was er verdient, in Zahlen konkret. Aber es ist wirklich so wenig, dass ich da auch ein bisschen schockiert war. weil ich auch wusste und weil er auch in der Folge erzählt hat, wie viel er da reinsteckt. Also der macht nichts anderes. Der geht morgens ins Gym, der geht laufen, der richtet seine Ernährung darauf aus, der geht dann nochmal ins Gym, dann abends gibt er noch Trainerstunden. Also er macht nichts anderes und verdient so wenig Geld, wohnt bei seiner Freundin, hat nicht mal Geld für einen Urlaub. Jetzt hat er das, glaube ich, gehabt nach dem UFC-Fight, aber er widmet halt echt sein ganzes Leben diesem Sport und hat diesen Traum irgendwie und hat ihn jetzt auch erfüllt, aber macht trotzdem weiter, obwohl er zweimal verloren hat mittlerweile. Ich habe jetzt letzte Woche nochmal mit ihm gesprochen, er fliegt jetzt nach Las Vegas und trainiert da und will wieder angreifen in der UFC. Also es geht da wahrscheinlich weiter für ihn. Also der gibt da auch nicht auf, ne? Obwohl er diesen Traum von der UFC erreicht hat. Und dass er da so emotional war und auch gesagt hat, ey, wir lassen das drin, und das hat mich auch selber berührt, muss ich sagen. Das war ein schöner Moment.
Mich interessiert noch eine Frage, so ganz persönlich. Wenn wir den Fußball mal außen vor lassen, wo verdient man denn als Sportler halbwegs gutes Geld beim normalen, mit einer, sag ich mal, mittelguten Karriere? Also so, wenn man so ein normaler Mensch ist und kein super, super, super Talent.
Nicht im MMA.
Nicht im MMA, das wissen wir schon. Wahrscheinlich auch nicht in der Leichtathletik, das wissen wir auch schon. Was würdet ihr euren Kindern raten, welchen Sport, wie gesagt, Fußball lassen wir mal weg, aber welchen Sport könnte man dann andenken?
Naja, ich glaube, da steht noch die Frage im Hintergrund. Genug Geld verdienen, um danach nicht arbeiten zu müssen, weil das ist ja immer so ein bisschen die Erzählung, die man bei Fußballern hat. Verdienst du genug, um dann mit, weiß ich nicht, 36, 37 erstmal nichts machen zu müssen oder erstmal nochmal studieren zu können, weil die meisten Fußballer fangen ja, Mike Franz hat es in der einen Folge erzählt, kommen ins Nachwuchsleistungszentrum und machen dann erstmal nichts anderes außer Fußball. Vielleicht schaffen sie ja Abi, vielleicht gehen sie auch nicht zur Prüfung, so wie er, und schaffen es dann nicht, den Abschluss. Also das ist ja die Frage, meint man damit genug, um ausgesorgt zu haben, oder so während der Karriere genug verdienen? Während der Karriere genug verdienen, um gut leben zu können, ist, glaube ich, im Handball auf jeden Fall der Fall. Wenn du so eine mittelgute Karriere hast, also ich sag mal jetzt nicht bei den Top-Top-Mannschaften, aber erste Liga oder zweite Liga. Und beim Basketball ist es ähnlich, zumindest in der ersten Liga. Wenn du da ein junger deutscher Spieler bist, Anfang 20, verdienst du erstmal nicht so viel Geld. Aber wenn du dich dann ein bisschen hocharbeitest, dann ist es okay, sag ich mal, dann kannst du da gut von leben, aber du bist weit davon entfernt, viel Geld zurücklegen zu können und dann noch danach davon leben zu können. Also du musst dich währenddessen schon um die Karriere nach der Karriere kümmern.
Olli, was mit Wintersport?
Wintersport ist teilweise schon recht lukrativ, aber eben auch, wenn du oft gewinnst. So, was ich noch sagen wollte, wenn du jetzt sagst, okay, mit so einer mittelguten Karriere und eben relativ auskömmlich und ein auskömmliches Leben haben. Also es hilft auf jeden Fall schon mal, ein Mann zu sein. Das ist, glaube ich, auch Fakt. Also da sind nochmal deutliche Unterschiede, glaube ich, bei Männer- und Frauensport. Daniel hat jetzt Basketball und Handball genannt. Ich meine, da kann man sagen, also so Erstligaspieler, die jetzt da so eine durchschnittliche Karriere hinlegen, die verdienen wahrscheinlich trotzdem fünfstellig im Monat. So, also das ist dann schon sehr gutes Einkommen. Und klar, die Besseren kriegen da noch deutlich mehr, aber wenn man jetzt sagt 10.000 im Monat, das ist ja erstmal nicht wenig, oder wenn es, lass es 7,5 sein, davon kann man in dem Moment ja schon sehr gut leben. Von dem, was ich weiß, sind das bei den Frauen auch in diesen Sportarten noch deutlich kleinere Zahlen. So im Wintersport, da habe ich es ja gesagt in der Folge mit Franzi Hildebrand, also Biathleten, die kriegen für einzelne Weltcupsiege, ich glaube, 15.000 Euro. Wenn man jetzt da 4-5 Jahre erfolgreich ist, das heißt, sagen wir mal, pro Saison eine Handvoll Rennen gewinnt, im Weltcup relativ erfolgreich ist, dann sind das eben, ja, 5 Jahre, wo man dann irgendwie sechsstellig verdient. So, das ist dann auch schon mal ganz gut. Bei Franzi Hildebrand konkret war es auch so, sie hat jetzt sich ein bisschen was zurücklegen können, dass sie eben dann danach noch studieren kann und erstmal einen Übergang hat. Aber sie hat jetzt nicht genug verdient und war eben auch nicht erfolgreich genug, um dann zu sagen können, okay, das war's jetzt. Jetzt fliege ich, weiß ich nicht, auf die Malediven oder die Bahamas und lass es mir da gut gehen für den Rest meines Lebens.
Ja. Sehr beeindruckend fand ich auch, wie da eben auch die Eltern von klein auf an dann schon eingebunden werden und sozusagen das ganze Leben, im Grunde das ganze Familienleben fokussiert ist auf den Sport und auf die Karriere der Kleinen und so weiter. Das ist schon, also Respekt, das muss man echt wollen und da muss man auch die Mittel dafür haben teilweise, ne? Also wenn wir noch an Formel 1 oder Reitsport denken, dann geht's ja da auch schnell richtig, wird's ja richtig, richtig teuer, so, ne?
Aber weil du das so sagst, finde ich das auch ganz, einen ganz wichtigen Punkt, weil das zeigt ja, dass es denen allen am Anfang auf jeden Fall nicht um Geld ging. Und dass es denen auch heute teilweise nicht um Geld ging, das hat Niklas Stolze gut rübergebracht. Es geht ihm natürlich auch um Geld, er will irgendwann mal gutes Geld damit verdienen, aber es geht ihm vor allen Dingen irgendwie, er hat es glaube ich Legacy genannt, so er will was hinterlassen und er will was schaffen. Und ich glaube, wenn es ihm nur um Geld gehen würde, dann hätte er es auch nicht so lange gemacht und dann würde er es nicht mehr machen. Und ich glaube, das war bei allen drei anderen genauso. Da ging es zuallererst um die Liebe zu den jeweiligen Sportarten.
Aber da finde ich eben auch spannend den Aspekt mit den Eltern. So, das haben wir auch bei Franzi Hildebrand gehört, dass er eben der Vater der Trainer war, aber dass der mit denen dann eben auch irgendwie in die Berge gefahren ist, damit sie überhaupt Skifahren konnten und solche Sachen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass du eben Eltern brauchst, die da dahinter stehen, aber ganz oft auch Eltern brauchst, die das einfach bezahlen können. Und da würde mich auch einfach mal interessieren, wie viele Leute durchs Raster fallen oder für die dieser Traum Profisportler gar nicht in Frage kommt, weil die Eltern vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, das zu unterstützen oder weil es auch sonst keine anderen Möglichkeiten gibt, da überhaupt sich zu entwickeln. Und da reden wir jetzt natürlich nicht über Fußball. Du hast es eben gesagt, Reiten oder ein anderes Beispiel wie der Eishockey. So, da habe ich auch mal gehört, dass eben so eine Schutzausrüstung, die kostet 1.000 Euro oder plus minus, aber sowas die Richtung. So, wenn du als Kind anfängst mit 6, 7 Jahren, das heißt, dann brauchst du bis du 18 bist, weiß ich nicht, 5, 6, 7 oder wahrscheinlich sogar jedes Jahr eine neue Ausrüstung, weil du einfach wächst. So, das heißt, da reden wir über 12.000, 15.000 Euro, die du einfach erstmal nur für die Ausrüstung investieren musst. So, und dann kommen eben noch Fahrten zum Training und so weiter dazu. Also das ist ja, wenn man das hochrechnet, eine Riesensumme, die du erstmal brauchst, um überhaupt die Grundlage zu legen, dass du Sportler werden kannst. So, und deswegen, tja, fände ich es echt mal interessant zu sehen, wie viele Leute, die eigentlich das Talent hätten und vielleicht auch die Motivation, es gar nicht schaffen können, weil sie, simpel gesagt, nicht reich genug Eltern haben.
Interessanter Aspekt. Was habt ihr denn gelernt über Geld im Sport?
Da fange ich mal an. Daniel hat das vorhin schon anklingen lassen. Also ich war auch überrascht, wie wenig die verdienen. Also gerade bei Niklas Stolze, da bin ich fast umgefallen, weil ich da auch so gedacht hatte, okay, UFC und wenn man da die Show sieht mit viel Brimborium und so weiter. Und man weiß ja auch, dass da richtig Kohle dahinter ist. Und dann der Conor McGregor, der da ja auch abräumt und dann irgendwelche Kämpfe für hunderte Millionen Gage macht, so dann denkt man, okay, die zweite und dritte Reihe, da ist der Niklas ja jetzt im Prinzip schon, natürlich verdienen die nicht ganz so viel, aber schon ordentlich und dass er dann da wirklich so kleine Summen hat, das hat mich überrascht, genauso bei Sophie Schäder oder ich habe dann auch seitdem noch einen oder anderen Podcast gehört, zum Beispiel über Tennisspieler, die eben irgendwo zwischen Platz 50 und Platz 150 in der Weltrangliste sind und ja, die da wirklich mit sehr kleinen Preisgeldern oder sehr kleinen Einkommen irgendwie durchkommen müssen, die am Ende aber einen genauso großen Trainingsaufwand haben wie Roger Federer und Novak Djokovic.
Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, was wir gelernt haben. Eine Sache ist noch, dass gerade für diese in Anführungsstrichen Randsportarten, also alles außer Fußball im Grunde, der Sport irgendwie nicht reicht. Also du musst noch mehr machen, wenn du davon wirklich leben willst und gut leben willst und vielleicht dir auch ein bisschen was für die Zukunft aufbauen willst. Also auch was einige erzählt haben, was Niklas zum Beispiel auch erzählt hat, dass er versucht nebenbei noch sein Twitch aufzubauen. Also da noch irgendwie so ein bisschen so Content Creator oder nenn es wie du willst zu werden. Ne? Also dass dieser Sport gar nicht reicht und dass immer mehr Leute da auch diesen Blick noch über den Tellerrand werfen und versuchen irgendwie anders noch Geld reinzubekommen, sei es über Kooperation auf Instagram oder dergleichen, also dass das immer mehr auch nebensächlich wird, vielleicht ein bisschen der Sport durch dieses ganze Geld, beziehungsweise durch das Geld, was fehlt und was im Fußball steckt. Also vielleicht sollte man dem Fußball einfach ein bisschen Geld wegnehmen und in andere Sportarten stecken.
Kleiner. Jetzt hagelt's Kommentare. Kleiner, jetzt geht's
kleiner,
los.
Kleiner Anreiz. So. Also was Mike Franz da erzählt hat, ja, sechsstellig verdient irgendwie in guten Monaten. Das sind über 100.000 Euro, also können auch noch mehr sein, ja. Setzen wir mal ganz unten an und das war vor wie vielen Jahren? Vor 10 Jahren fast, ne? Das ist heute noch viel, viel mehr und ich habe es auch in der Folge, glaube ich, schon gesagt, er war ein guter Spieler, vielleicht auch ein sehr guter, aber halt nicht Weltklasse, also kein Top-Top-Spieler. Also da gibt es noch welche, die viel mehr verdienen. Heute verdienen selbst Drittliga-Profis schon so viel, dass man teilweise mit dem Kopf schüttelt und sagt, okay, woher kommt das? Natürlich geben sie auch viel auf, das hat er auch gut beschrieben. Aber das ist schon irre, ja. Das führt einem das nochmal vor Augen, was dieser Fußballzirkus irgendwie ein bisschen irgendwie abgespaced ist, auch von allen anderen Sportarten. Also nicht nur von der Gesellschaft oder so, sondern auch von den Sportarten.
Aber da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen bei zwei Aspekten. Also einerseits beim Basketball in der NBA zum Beispiel, da hast du auch irre Gehälter. Formel 1 ist das so. Und so wie wir es vorhin schon gesagt haben, so in vielen Bereichen die Topstars. Ich denke beim Eishockey auch in der NHL, da kriegst du auch Millionengehälter.
Ja, aber nicht in der Masse, Olli. Ich meine in der Masse. In der Masse ist
es
einfach.
Nein, also gerade bei den amerikanischen Sportarten, da sind das in den Top-Ligen, ist das schon die Masse, die da auch. Nee,
es gibt ja kein Ligensystem. Das ist erstmal ein gutes Thema, finde ich. Können wir nochmal eine extra Folge drüber machen. Dieser Unterschied zwischen dem amerikanischen System, was ja nochmal ein ganz anderes ist, wo du geschlossene Ligen hast, als in Europa oder irgendwo anders auf der Welt. Also du hast quasi kein drittklassiger Basketballmannschaft in den USA, wo jemand so viel verdient wie ein drittklassiger Fußballspieler in Deutschland. Das meine ich mit Masse, weißt du?
Okay, ja.
So in dem Vergleich. Aber sonst hast du natürlich recht. Das ist auch eine riesen Unterhaltungsbranche und am Ende auch kaum eine Sportliga mehr. Ja.
So, und auch bei den Drittliga-Profis würde ich ein Stück weit widersprechen. Also natürlich gibt es da auch welche, die jetzt aus meiner Sicht irre Gehälter bekommen. Aber ich glaube, da bist du halt so ein bisschen über dem Schnitt oder das, was ich gesagt habe, du kannst in der Zeit, in der du das machst, ganz gut leben. Aber ich glaube, da sind auch genug, gerade jüngere Drittligaspieler dabei, die da erstmal mit einem sehr kleinen Gehalt abgespeist werden und die eben da auch schon ihre ganze Jugend drauf verwendet haben und die dann es vielleicht in der dritten Liga 2-3 Jahre schaffen und dann, naja, auch 2.000-3.000 Euro verdienen in der Zeit und dann fallen sie vielleicht durchs Raster.
Ja, aber auch da, da muss ich auch nochmal reinhaken. 2.000-3.000 Euro, ein Basketballer und ein Handballer auf dem Niveau verdient 200-300 Euro. Weißt du, das meine ich. Also diese Relation, das ist einfach trotzdem noch verrückt. Da finden wir nicht zusammen. dass die gegen den Ball treten.
Da gebe ich dir natürlich recht. Ich wollte jetzt bloß insofern einschränken, dass es eben da nicht mehr diese Mondgehälter sind, die jetzt mir in den Kopf kommen, wenn ich über sehr viel Geld rede.
Ja, das stimmt. Aber ich finde halt so im Vergleich, es ist immer noch, also 2.000-3.000 Euro, wenn du, keine Ahnung, 18 bist und Fußballprofi, es ist immer noch viel Geld.
Also, das stimmt, ja.
Und gerade die anderen Sportarten, du hast ja auch mit einer Turnerin und also einer Biathletin, also die machen ja das Gleiche. Also die geben ja genauso viel auf, die opfern auch ihre Jugend und verdienen dann nicht gleich 2.000-3.000 Euro. Und ich glaube, das 2.000-3.000 Euro ist noch wirklich sehr tief gegriffen. Das bei den meisten ist es mehr. Und ich glaube, selbst in der vierten Liga, es gab, glaube ich, jetzt eine schöne Doku, ich weiß gar nicht, von der ARD und von so einem Recherchekollektiv, wo es darum ging, so Milliarden, Millionen im Amateurfußball, dass selbst da schon so viel teilweise gezahlt wird und dass talentierte Spieler lieber in der Verbandsliga bleiben, weil sie da von irgendeinem Mäzen von einem Club mehr verdienen als in der dritten Liga vielleicht. Also ich glaube schon, dass das alles, also ich finde, das ist alles verrückt. Ich habe keine Lösung, wie das besser werden kann, aber ich finde das alles verrückt.
Ja, es gibt Sportarten, oder es gibt eine oder zwei oder drei Sportarten, die dominieren den Markt sozusagen, den Markt tatsächlich. Und der Rest fällt hinten runter. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen so die Zusammenfassung, die Quintessenz von Moneyball. Jetzt mal abgesehen von den persönlichen Geschichten, die im Grunde genommen mich am meisten interessiert haben. Aber abgesehen von Fußball, Formel 1 und Tennis hat man es echt schwer, gutes Geld zu verdienen im Sinne von, ich kann davon halbwegs gut leben und auch finanziell eine Karriere machen. Ne? Jungs, wie sieht's denn aus? Sollen wir diesen Podcast fortsetzen? Was denkt ihr?
Ich glaube, das müssen die Leute da draußen entscheiden. Also, wenn ihr das da draußen gut fandet und spannend fandet und also jetzt in dem Gespräch haben sich auch noch ganz viele Sachen irgendwie ergeben, wo man weiter drüber sprechen könnte und ich hätte Bock, aber am Ende müssen das die Leute da draußen entscheiden.
Ja, schließe ich mich an, sehe ich ganz genauso. Das hängt natürlich jetzt ein bisschen auch vom Interesse von euch ab und welche Rückmeldungen ihr uns da gebt. Wir haben das gerade schon anklingen lassen, Themen gibt's genug und vielleicht auch noch Ansätze jetzt über die SportlerInnen hinaus, eben, weiß ich nicht, Veranstalter, keine Ahnung, Manager und so weiter, also wo man ja auch nochmal verschiedene Einblicke bekommen könnte, welche Rolle Geld im Sport tatsächlich spielt, also da könnten wir uns noch sehr lange und sehr viele Folgen drüber unterhalten. Ich hätte Bock, ja. Hoffen wir mal auf euer Gefallen und eure Rückmeldung.
Streitgespräche wären auch ein schönes Format.
Das merke ich schon. Mit euch beiden so ein schönes Konfliktgespräch. Einmal frei, Fußball oder nicht Fußball oder so. Ja, liebe Zuhörer, liebe Follower, liked uns, lasst uns Kommentare da, kritisiert uns. Wir sind gespannt und würden auch gern wissen, sollen wir diesen Podcast fortsetzen? Wir haben jetzt mal einen Testballon gestartet und wir möchten gern wissen, ob es euch gefällt, ob ihr Themenvorschläge habt, ob ihr Personenvorschläge habt. Wir sind gespannt, was da kommt. Wir sind alle offen auf unseren Kanälen. Das findet ihr alles in unseren Shownotes, in den einzelnen Folgen. Und darüber erreicht ihr auch Olli und Daniel und die beiden Journalisten und Autoren, die diesen Podcast bisher möglich gemacht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich vor allem erstmal bei euch, Olli, Daniel, für eure krasse Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Denn das ist auf jeden Fall auch viel Recherche und natürlich auch viel persönliche Kontakte hängen damit zusammen. Das war auf jeden Fall die Arbeit wert, würde ich sagen. Außerdem möchte ich mich noch bedanken bei euch da draußen nochmal für das Zuhören und nochmal die Aufforderung, liked uns, folgt uns und kritisiert uns. Grüße gehen raus mit einem Dank verbunden an Phil, der den technischen Part, den Schnitt und das Mastering übernommen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr uns durchhört, wenn ihr uns wiederhört und wenn ihr uns wiederhören wollt. Und bis dahin sagen wir vielen Dank und ciao, ciao.
Vielleicht bis bald.
Bis dahin, ciao.
Moneyball. Der Podcast über Geld im Sport.